Wir studieren Vers für Vers durch Gottes Wort. Wir lesen gerade durch das Matthäusevangelium und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Heute ist der dritte Advent. Nächste Woche ist schon Weihnachten. Nächster Sonntag. Das heißt, wir feiern das erste Kommen von Jesus, um uns von unserer Schuld zu befreien, uns mit Gott zu versöhnen, uns zu Kindern Gottes zu machen, Mitarbeitern in seinem Reich, zu seinem Leib, zu seiner Wohnung in dieser Welt. Und das ist die Realität, in der wir jetzt gerade wohnen, in dieser Zeit als erlöste Menschen in einer gefallenen Welt, als Lichter in der Finsternis. Aber wir schauen natürlich auch voraus auf Jesu verheißene Wiederkunft, wenn er alle Dinge wiederherstellen wird und in den perfekten Zustand zurückversetzen wird, und dann wird unsere Erlösung vollendet sein. Unsere Adventszeit in diesem Jahr steht ganz im Zeichen von Johannes dem Täufer, dem Vorläufer von Jesus, dem Messias, der die Menschen auf sein Kommen vorbereitet hat. Er hat gepredigt: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also der König kommt, macht euch bereit. Philipperbrief Kapitel 2 erinnert uns dran, was für ein weiter Weg das war, für unseren König zu uns zu kommen, wie tief er sich herabgebeugt hat, um uns zu erlösen und uns zu versöhnen. Im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 5 heißt es: Habt diese Gesinnung, diese Einstellung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, das heißt genauso wie Gott, er war Gott, und es nicht für einen Raub festhielt, also wie einen Raub mit Gewalt festhielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts. Das ist so ungefähr, was wir sind im Vergleich zu ihm, Geschöpfe im Vergleich zu dem Schöpfer. Und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, das heißt, er wurde Mensch. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst. Wir sehen hier freiwillig aus Liebe zum Vater und zu uns. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, an dem die Schuld von Schwerverbrechern gesühnt wurde. Und das ist, was wir sind vor dem heiligen Gott. Ich habe unzählige Male seine 10 Gebote gebrochen und du auch, wenn du ehrlich bist zu dir selbst. Aber Jesus nahm freiwillig unseren Platz ein, dort am Kreuz, damit wir seinen Platz einnehmen können im Austausch, seinen Platz als Sohn. Und dafür ist er Mensch geworden, dafür ist er gekommen. Heute sehen wir einen bedeutsamen Zwischenschritt auf dem Weg dorthin. Wir werden heute sehen, Jesus tritt aus dem Verborgenen heraus, er beginnt jetzt seinen öffentlichen Dienst, und es ist bezeichnend, wie er das tut. Er reitet nicht als König nach Jerusalem ein, sondern er geht zu Johannes hinaus, um sich taufen zu lassen. Und wir haben ja gesagt, die Taufe war ein Zeichen für die Buße, für die Umkehr zu Gott. Wir sind in Matthäus Kapitel 3, Vers 13. Und da lesen wir: Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Er, der einzige Sündenlose, das perfekte, makellose Opferlamm Gottes. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Johannes war das total bewusst, wie unpassend es war, dass er, der Sünder, den Sündenlosen taufen sollte. Es sollte umgekehrt sein, eigentlich. Zeichen der Buße. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Wenn ein Priester mit 30 Jahren seinen Dienst begonnen hat, dann wurde er gesalbt. Und Salböl im Alten Testament ist ein Bild für den Heiligen Geist. Jesus wurde gesalbt mit der Kraft des Heiligen Geistes zu Beginn seines Dienstes, unser Hohepriester. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wow, was für eine Stelle. Da ist ganz viel drin. Wir könnten da Wochen in diesem Abschnitt verbringen. Ganz viele Punkte, an die ich hier denken könnte. Der erste wäre, wir können uns bewusst machen, dass Jesus ein verborgenes Leben hatte, ein normales Leben, unter Anführungszeichen, wenn man das von einem Sündenlosen sagen kann, ein gewöhnliches Leben wie wir, bevor er seinen Dienst begonnen hat. Als Kind, als Sohn, als Lehrling, als Zimmermann, als Bruder, für 30 Jahre lang, bevor er seinen öffentlichen Dienst als Rabbi und Lehrer begonnen hat. Das war eigentlich nur so 10% seines Lebens, sein öffentlicher Dienst. Und wir haben hier Gott, den Vater, der sagt: Ich habe Wohlgefallen daran, an diesem Leben, an diesen 90% seines Lebens, bevor er seinen Dienst begonnen hat. Natürlich, weil Jesus sündenlos gelebt hat, hat der Vater das gesagt. Aber auch, weil unsere Nachfolge in dem unspektakulären Alltag, dort, wo Gott uns hingestellt hat, genauso heilig ist für Gott, wie unser öffentlicher, vielleicht sogar geistlicher Dienst, den wir in der Gemeinde tun oder in diesem Rahmen. Und das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Unser Leben ist nicht irgendwie zweigeteilt in einen säkulären Bereich, mein säkulares Leben, 7 Tage unter der Woche, wo ich meinen Alltag habe und Familie und Job und das Ganze, und dann der heilige Teil meines Lebens, die 1 Stunde oder 1,5 Stunden sonntags im Gottesdienst oder mein Dienst in der Gemeinde. Ein Leben als Pastor oder Missionar ist auch nicht heiliger oder mehr wert vor Gott als ein Leben als Installateur oder Zimmermann oder Elektriker oder LKW-Fahrer oder Programmierer oder Mutter. Letzte Vers, den wir von Jesus gehört haben aus seinem Leben, haben wir in Lukas 2 gesehen. Und da heißt es, er war seinen Eltern untertan. Und sein Leben als gehorsames Kind und als guter, ehrlicher Zimmermann hat den Vater genauso geehrt und gefallen wie sein Dienst als Prediger und Wunderheiler die letzten 3 Jahre seines Lebens. Und das ist wichtig für uns zu sehen. Unser ganzes Leben, alles, was wir tun in unserem Leben, ist Teil von unserem Gottesdienst. Oder soll es zumindest sein, wenn wir es mit der richtigen Einstellung tun für ihn. Epheser 5 sagt uns, dass unsere Familienbeziehungen als Ehepaare und als Eltern und Kinder, unsere Unterordnung untereinander, dass es als dem Herrn ist. Und Kolosser 3, Vers 17, da heißt es, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, das heißt unsere Kopfarbeit und Mundarbeit und unsere Handarbeit, alles, was ihr tut, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Er ist unser Arbeitgeber. Alles, was wir tun, kann ich und soll ich für ihn tun und mit ihm tun. Und das ist Teil unserer Anbetung. Also du kannst Gott anbeten mit deiner Stimme und mit deinem Klavier und mit deiner Gitarre, aber genauso mit deinem Kochlöffel und deinem Schraubenzieher und dem Putzlappen. Und das macht einen Unterschied aus in unserem Leben, wenn wir so für Gott erleben, alles als Anbetung für ihn tun. Kennt wahrscheinlich schon diese Geschichte von den zwei Maurern, die da stehen und mauern. Und der eine ist gut drauf, der andere ist eher schlecht drauf. Und dieser zweite wird gefragt, was machst du da? Und er sagt, oh, siehst du doch, ich mauer. Und der andere wird gefragt, was machst du? Und er sagt, ich baue eine Kathedrale zur Ehre Gottes. Und er war gut drauf. Und das macht einen Unterschied in unserem Leben. Ich möchte uns ermutigen, dass wir alles, was wir tun, für ihn tun und mit ihm tun. Das macht alles viel schöner und viel wertvoller. Und er ist unser Arbeitgeber, er wird uns dafür belohnen. Also guckt ein bisschen höher als auf euren Chef, guckt auf den wahren Chef, dann ist alles gut. Zweite Frage, die sich uns natürlich aufdrängt, ist die Frage, warum hat Jesus sich taufen lassen? Ich meine, es ist offensichtlich, dass er es nicht getan hat, weil er Buße tun musste von irgendwas. Er war sündenlos, er war perfekt. Warum hat Jesus sich taufen lassen? Wird uns nicht im Detail gesagt hier, es steht hier nur, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Aber wir sind so ein paar Punkte gekommen, warum er sich taufen hat lassen. Erste ist vielleicht als Bestätigung für Johannes und seinen Dienst. Um zu zeigen, wir zwei sind nicht Konkurrenten, wie die Jünger von Johannes später, so ein bisschen, hey Johannes, alle laufen zu Jesus, in die Wüste, lassen sich von ihm taufen, hey. Und Johannes hat gesagt, hey, ist schon okay. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Wir sind eins, wir sind nicht Konkurrenten. Zweiter Grund, warum Jesus sich taufen ließ, glaube ich, war, um sich mit uns zu identifizieren, mit uns Sündern. Er wurde einer von uns. Drittens war es auch prophetisch für das, was er für uns tun würde. Im Alten Testament, Jesaja 53, war schon verheißen, der Gerechte, mein Knecht, wird den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Und natürlich könnte man an 2. Korinther 5 denken. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, im Austausch. Und viertens, indem er das getan hat, hat er sich auch dem Plan des Vaters unterworfen. Also er hat hier zu Beginn seines Dienstes ausgedrückt, was er später gesagt hat, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wie er auch uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So macht Jesus hier ein Statement, dein Wille geschehe, Vater, ich bin gekommen, um die Menschen zu erlösen, ich identifiziere mich mit deinem Plan, ich bin gekommen, um zu sterben, um aufzuerstehen, zur Vergebung der Sünden. Und wir sehen hier auch wieder, er hat es freiwillig getan. Jesus kommt zu Johannes. Sie haben ihn nicht irgendwie hingeprügelt oder mit Fesseln hingezogen. Jesus hat diesen Schritt aus freiem Willen getan. Ich glaube, das ist so eine dieser Stellen, wo Jesus und der Vater uns beide ganz laut sagen, ich liebe dich. Fünftens war es auch ein Zeichen für Johannes persönlich. Zeichen, wer Jesus war. Uns ist nicht ganz klar, wie gut Johannes und Jesus einander gekannt haben. Wir wissen, sie waren verwandt. Aus dem Lukas-Evangelium wissen wir das, dass Maria, die Mutter von Jesus, ihre Verwandte Elisabeth besucht hat für 3 Monate, die Mutter von Johannes. Elisabeth war eine alte Frau, Maria war eine junge Frau, also vielleicht war Elisabeth ihre Tante oder ihre Großtante. Beide waren schwanger zu der Zeit und ihr könnt euch sicher erinnern, Johannes hüpfte im Leib seiner Mutter, als Jesus im Leib seiner Mutter zu ihm kam. Also die beiden kannten sich schon von sehr früh an. Ich nehme mal an, Johannes konnte sich nicht erinnern, an die Begebenheit. Aber wir wissen nicht genau, wie gut sie sich gekannt haben. Ich nehme mal fast an, wahrscheinlich nicht sehr gut. Vielleicht haben sie sich mal auf den Festen in Jerusalem getroffen. Wir wissen, Johannes wuchs in Judäa auf, im Gebirge Judas. Jesus wuchs in Galiläa auf, in Nazareth, also so ungefähr 150 Kilometer entfernt. Und das war schon ganz schön weit, das waren schon ein paar Tagesreisen, selbst wenn man die mit dem Trabi gemacht hat, mit dem Esel. Dann könnt ihr euch selber fragen, wie oft ihr eure Verwandten besuchen würdet, wenn sie so weit weg wären. Also für uns heute wäre das am anderen Ende der Welt, in Amerika, wir kennen das ja, oder Australien, Asien, ganz schön weit weg. Bist mal einen Tag unterwegs mindestens. Also man sieht sich so ab und zu mal, nicht allzu oft. Und dann wissen wir, später lebte Johannes in der Wüste, hat sich zurückgezogen. Der Engel Gabriel hatte dem Vater von Johannes, dem Täufer Zacharias, erzählt, dass der Johannes der Vorläufer sein wird, der Verheißene von dem Messias. Und wahrscheinlich haben seine Eltern ihm davon erzählt, vielleicht auch über diese Begegnung im Mutterleib. Und was der Engel Maria offenbart hat über ihren Sohn, dass er der verheißene Messias sein wird. Aber wir wissen das nicht sicher, ob die Eltern das für sich behalten haben oder ob sie das dem Johannes weiter erzählt haben, ob Johannes wusste, dass Jesus der Messias war. Wir wissen es nicht sicher. Ich denke sicher, ist ihm aufgefallen, dass sein Cousin Jesus so ganz anders war als die anderen Kids. Er war der netteste, liebevollste, beste Kerl der Welt. Auf jeden Fall war Johannes bewusst, er ist besser als ich. Er sollte mich taufen, nicht ich ihm. So viel war ihm ganz sicher bewusst. Und aus Johannes Kapitel 1 wissen wir, dass Johannes der Täufer gesagt hat, ich kannte ihn nicht. Das heißt wahrscheinlich, ich kannte ihn nicht wirklich. Ich wusste nicht die ganze Wahrheit über ihn. Vielleicht war ihm nicht bewusst, dass Jesus sein Cousin der Messias war. Oder vielleicht war ihm auch nicht bewusst, dass der Messias Gott war, aber auf jeden Fall hat er ihn nicht im ganzen Umfang gekannt, wer er wirklich war. Er sagte, ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und ich habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also das war das Zeichen für Johannes den Täufer und dann danach hat Johannes begonnen zu predigen, seht, dieser ist das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Also die Taufe war auch ein Zeichen für Johannes selbst. Und dann, letzter Punkt, Taufe war die Gelegenheit, um Jesus Israel als Messias vorzustellen. Johannes 1, Vers 31, da sagt Johannes, ich kannte ihn nicht, also als Messias oder Gott. Aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Das war hier der offizielle Beginn seines öffentlichen Dienstes, also den von Jesus. Dritter allgemeiner Punkt, den ich hier machen möchte, wir sehen hier natürlich in diesen Versen die Dreieinigkeit am Werk, den einen dreieinigen Gott. Wir sehen hier alle drei Personen Gottes gleichzeitig. Das Wort Dreieinigkeit finden wir nicht in der Bibel. Das haben Theologen erfunden, dieses Wort, um den Gott zu beschreiben, der sich uns in der Bibel offenbart. Aber wir sehen es ganz sicher in der Bibel, dass es einen Gott gibt, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Also ein Was, eine Natur, Gott und drei Wers. Drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also zum Beispiel in Stellen wie Jesaja 44, Vers 6, offenbart sich Gott uns als der eine, einzige, alleinige Gott, der existiert. Da steht, so spricht der Herr, großgeschrieben, also Jahwe steht da, So spricht Jahwe, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Also ganz klar, Monotheismus. Wir Christen glauben an einen einzigen Gott. Und interessanterweise bezieht sich Jesus in der Offenbarung Kapitel 1 auf diese Stelle oder bezieht diese Stelle auf sich. Da sagt er: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Also er beansprucht da Jahwe, Gott zu sein. Und dann wissen wir aus 1. Korinther 8, Vers 6, da heißt es: Und so ist für uns ein Gott der Vater. Also der eine Gott offenbart sich uns da als der Vater. Aber Gott offenbart sich uns auch als der Sohn. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann wurde das Wort Mensch und so weiter und so fort. Er ist das Leben, alles ist durch ihn geschaffen. Das Wort wurde Mensch, Jesus, der Sohn, ist Gott. In Hebräer 1 sagt Gott der Vater zu Jesus: Mein Sohn bist du. Ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Also wir sehen schon, das sind zwei unterscheidbare Personen, die sich hier miteinander unterhalten oder übereinander sprechen. Und dann ein paar Verse später spricht der Vater über den Sohn: Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch der Heilige Geist wird uns als Gott offenbart. Apostelgeschichte 5. Da spricht Petrus zu Ananias: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Also deswegen glauben wir, weil es diese verschiedenen Aussagen Gottes über sich selbst gibt, glauben wir an die Dreieinigkeit, das, was die Theologen unter diesem Begriff halt zusammengefasst haben. Können wir das begreifen? Können wir das verstehen? Nein, nicht wirklich. Es gibt keine Person auf dieser Erde, die so ist. Aber Jesaja sagt uns, Gott ist höher als unser Verstand. Der Schöpfer ist höher als das Geschöpf. Er ist komplizierter, als wir uns das vorstellen können. Und das ist eigentlich gut. Weil wenn du deinen Gott völlig verstehen kannst und erklären kannst, dann hast du ihn dir wahrscheinlich selbst geschnitzt. Also ich kann mir ein dreieiniges Wesen nicht wirklich vorstellen. Aber ich glaube, dass Gott sich uns in der Bibel offenbart. Und ich nehme das an, was er sich über uns offenbart. Und die Theologen haben diese Offenbarung unter diesem Begriff Dreieinigkeit zusammengefasst. Und ich möchte heute nicht weiter ins Detail gehen, haben an anderen Stellen getan. Es gibt noch ganz viele andere Stellen, die wir zitieren könnten natürlich, wo wir die Dreieinigkeit sehen. Aber heute sind wir hier an so einer Stelle, wo alle drei Personen Gottes gleichzeitig am Wirken sind. Wir haben den Sohn, der getauft wird. Wir haben den Geist, der auf ihn kommt und wir haben den Vater, der zu ihm oder über ihn spricht. Und lass uns hier als vierten Punkt jetzt mal ansehen, was der Vater über den Sohn sagt. Vers 17 nochmal. Siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihm gefällt dieses absolut reine, sündenlose, perfekte, heilige Leben Jesu. Das ist annehmbar für ihn, da freut er sich drüber. Also im Gegensatz dazu, wenn Gott mein Leben ansieht, getrennt von Jesus, dann muss er sagen, das gefällt mir nicht wirklich. Genauso wie ich sage, oh, das gefällt mir nicht wirklich, oft zumindest. Ich versage. Aber wenn du dich Jesus anvertraut hast und du dich mit Jesus verbunden hast, durch Glauben dich zu ihm bekehrt hast, dann sagt uns die Bibel, dann wurdest du bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Also sein heiliges, perfektes, sündloses Leben wird dir zugerechnet im Austausch für dein unheiliges, sündiges Leben. Das wurde Jesus zugerechnet am Kreuz und da hat er sich drum gekümmert, um deine ganze Lebensschuld. Und das finde ich wunderschön. Es ist nicht nur, dass Jesus am Kreuz unsere Sünden getilgt hat und jetzt ist unsere Schuld weg und wir stehen irgendwie so unschuldig, aber nackt vor Gott, so irgendwie neutral. Nee, es ist noch viel mehr. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Also dieses perfekte Leben, das Jesus für uns gelebt hat, das wird uns zugerechnet. Und der Vater sieht uns in Christus, wenn wir uns durch Glauben mit ihm verbunden haben. Also wir sind eingehüllt sozusagen in diesem Bild in Jesus. So wie dieser Müsli-Riegel, den ich heute Morgen gegessen habe, in mir ist. Und ihr könnt ihn nicht sehen, ihr könnt nur mich sehen. Seid froh, das wäre kein schöner Anblick. So sieht der Vater uns in Jesus. Und wenn du in ihm bist, dann sagt der Vater das über dich. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe Wohlgefallen an dir. Wow. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, sagt uns der Korintherbrief. Gott, dein Schöpfer, sagt, ich habe Wohlgefallen an dir. Ja, nicht wegen dir, sondern wegen Jesus. Aber das ist okay. Aber das verändert meine Beziehung total. Ich bin von einem Feind Gottes wirklich, der Gericht verdient hat, zu einem Kind Gottes geworden. Vielmehr, in Jesus gefallen wir dem Vater genauso wie Jesus. Wir sind genauso schön, genauso annehmbar, genauso heilig in ihm. Ist euch das schon aufgefallen, dass Paulus alle seine Briefe im Neuen Testament an die Heiligen schreibt? Das ist, wer wir sind in Jesus. Das ist unsere Position vor Gott. Und ja, hoffentlich werden wir auch praktisch immer mehr ihm ähnlich. Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber in Jesus sind wir hineingenommen in diese größte Liebesbeziehung, die existiert. Die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und in Jesus sind wir selbst seine Kinder geworden. Seine Söhne, seine Töchter. Und er behandelt uns so. Und wir sind Miterben mit Christus. Erben allen Reichtum, den der Himmel für uns hat. Wir sind beschenkt. Es gibt eine Geschichte, die das so ein bisschen illustriert. Geschichte von zwei Jungs, die sich in die Schule einschreiben lassen. Und die Sekretärin fragt den ersten, und wann bist du geboren? Und er sagt, 25. Januar 2011. Fragt seinen Bruder, und wann bist du geboren? 3. März 2011. Und die schlaue Sekretärin sagt, wie geht das? Das geht doch nicht. Und die Jungs sagen, stimmt. Die Wahrheit ist, einer von uns ist adoptiert worden. Und die Sekretärin fragt, welcher von euch beiden ist der leibliche Sohn und welcher ist der natürliche? Und die Jungs antworten, wir wissen es nicht. Wir haben unseren Papa gefragt und der Papa hat gesagt, ich habe euch beide so lieb, dass ich es vergessen habe. Und unser Vater im Himmel ist natürlich nicht vergesslich. Aber in Jesus werden wir so behandelt wie sein einziger Sohn selbst. Und das ist ein Geschenk. Jesus hat durch sein sündenloses Leben für uns, durch seinen Tod für unsere Schuld, durch seine Auferstehung die Grundlage geschaffen, damit wir adoptiert werden können von Gott dem Vater, damit er uns so behandeln kann, wie es er verdient hat, weil er Jesus so behandelt hat am Kreuz, wie es wir verdient haben. Er hat am Kreuz meinen Platz eingenommen, damit ich jetzt seinen Platz einnehmen darf. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gehörst du dazu? Glaubst du das? Hast du das für dich persönlich in Anspruch genommen? das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Und das ist meine Zuversicht zu Gott. Nicht das, was ich getan habe oder nicht getan hat, da würde ich ganz schön schlecht dastehen. Nee, ich bin in Jesus. Und das ist riesig. Das ist wichtig. Deswegen habe ich ein Buch drüber geschrieben, kleine Schleichwerbung. Wer wir in Christus sind, steht hinten im Regal. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Wir werden es nie wirklich völlig verstehen, was es Jesus gekostet hat und was es dem Vater gekostet hat. Ich meine, wir lesen hier, der Vater liebt den Sohn, dies ist mein geliebter Sohn. Was hat es für einen Vater bedeutet, seinen Sohn zu opfern, seinen Sohn zu geben? Werden wir, glaube ich, nie wirklich völlig verstehen. Ich meine, intellektuell haben wir es natürlich drauf, ne? Die Theologie stimmt ja. Aber für mich, ich habe das im Herzen erst ein Stück weit wirklich begriffen, als ich selbst Kinder hatte. Nicht meine zwei kleinen Babys, als wir sie nach Hause geholt haben, da im Bett liegen sah und ich habe meine Predigt vorbereitet und da hat es mich getroffen. Boah. Der Vater hat seinen Sohn für mich gegeben. Wisst ihr was, ich bin nicht Gott. Ich habe euch lieb, aber ich liebe meine Kinder mehr. Und es tut mir leid, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde mich für meine Kinder entscheiden. Und ihr müsstet in die Hölle gehen, leider. Am Netzen unser himmlischer Vater. Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat er geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und weil er der dreieinige Gott ist, hat Gott sich selbst geopfert. Ist nicht so, dass Gott irgendjemandem gesagt hat, okay, du gehst jetzt. Das wäre nicht so cool gewesen, gell? Nee, er hat sich selbst zum Opferlamm gemacht. Gott, der Vater, gab seinen Sohn. Und Gott, der Sohn, gab sich freiwillig für uns. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es freiwillig von mir selbst. Ich lasse es von mir selbst. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wow, was für eine Liebe. Ich hoffe, du fühlst dich geliebt heute Morgen. Das ist die Wahrheit. Du bist geliebt von deinem Schöpfer, von deinem Gott. Ich hoffe, du fühlst dich reich heute Morgen. Wir sind überreich und endlich beschenkt. Gottes Gnade. Fünfter Punkt heute Morgen, ganz einfache Anwendung für unser praktisches Leben. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wenn wir so leben wie Jesus, dann gefällt es Gott. Also wir können immer fragen, was würde Jesus tun? What would Jesus do, wie diese Bändchen sagen, WWJD. Wenn wir so leben, dann leben wir richtig. Aber sechstens gibt Gott uns auch den Schlüssel, wie wir so leben können, wie wir es Gott dienen können. Und das ist nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Energie. In Johannes 15 hat Jesus gesagt, ohne mich, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Und es stimmt. Leute, auf mich allein gestellt, bin ich kein besonders geistlicher Mensch. Ich habe nicht viel Geduld in mir selbst. Ich habe nicht viel Liebe, zumindest nicht für andere, für mich schon. Aber Philippa 4, Vers 13 sagt uns, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Wieder in ihm. Nachdem Jesus den Jüngern seinen Missionsbefehl gegeben hat und gesagt hat, geht in alle Welt und predigt das Evangelium, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Da hat ihnen gesagt in Lukas 24, Vers 49, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ihr legt nicht los, bis ihr nicht zugerüstet werdet von Gott mit Kraft aus der Höhe. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ihr aber werdet Kraft empfangen. Wann? Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen, und das ist natürlich passiert zu Pfingsten, als der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Dieselbe Erfahrung, die Jesus hier hatte im Vers 16. Er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren. Bitte nicht als eine Taube herniederfahren, sondern wie. Irgendwie runtergeschwebt, ich weiß nicht. Und auf ihn kommen. Auf ihn kommen. Das ist diese Erfahrung der Zurüstung des Heiligen Geistes zum Dienst. Im Neuen Testament sehen wir drei Präpositionen in Verbindung mit dem Heiligen Geist als Bilder für drei Arten der Beziehung, die wir mit Gott im Heiligen Geist haben können. In Johannes 14 hat Jesus über den Heiligen Geist gesagt, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Also der Heilige Geist ist bei uns. Vor unserer geistlichen Geburt, vor unserer Bekehrung ist er bei uns und er will uns zu Jesus ziehen. Ist uns vielleicht noch ein bisschen fremd, so wie der Typ, der an der Kasse im Supermarkt vor uns steht, gell? Der ist auch bei uns, aber wir haben keine besondere Beziehung mit ihm. Aber dann wissen wir, der Heilige Geist kommt in uns bei unserer Bekehrung. Gott will in uns wohnen. Das ist auch so ein Bild, ein Ausdruck, ein Bild für eine ganz enge, intime Beziehung. Wir könnten sagen, an dem Punkt heiraten wir den Heiligen Geist. Wir ziehen zusammen oder er zieht bei uns ein. Das ist dieses Bild von einer engen Beziehung. Aber dann gibt es noch eine dritte Erfahrung, und die ist, der Heilige Geist rüstet uns zu, wenn er auf uns kommt. Das ist die Präposition, die Gott hier verwendet. Andere biblische Bild für dieselbe Erfahrung ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also unser Leben wird von ihm eingenommen, wird von ihm beherrscht. Wir vertrauen nicht länger auf uns selbst, wir vertrauen auf ihn, wir rechnen mit ihm, wir leben nicht aus eigener Kraft, wir lassen uns von ihm zurüsten und von ihm begaben. Und das ist der Schlüssel für ein gelungenes, siegreiches, erfolgreiches, geistliches Leben. Seine Kraft, nicht unsere Kraft. Und Jesus in seinem Dienst als Mensch auf dieser Erde hat gewählt, sich selbst zu begrenzen. Er hat gewählt, aus denselben Ressourcen zu leben wie wir. Als Vorbild für uns und als Ermutigung für uns. Aus der Beziehung mit Gott, dem Vater, Gebet und dem Heiligen Geist. Gleich im Kapitel 4, im Vers 1 lesen wir, er war geführt von dem Heiligen Geist. Der Geist führte ihn in die Wüste. Und dann in Lukas 3 lesen wir, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. In Johannes 8 sagt Jesus, ich tue nichts von mir selbst, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Wie können wir diese Zurüstung, diese Stärkung durch den Heiligen Geist empfangen? Das ist ganz einfach eigentlich. Indem wir uns Gott ganz hingeben und den Vater vertrauensvoll bitten und empfangen. Lukas 11 hat Jesus gesagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, im Vergleich zu Gott, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Das ist alles. Wir müssen einfach bitten. und im Vertrauen empfangen. Brauchst du mehr Kraft in deinem Leben? Brauchst du Gottes Kraft? Brauchst du Gottes Zurüstung in deinem Leben? Dann bitte ihn und vertraue ihm. Wir dürfen es jeden Tag neu bitten, dass Gott, der Heilige Geist, uns ausfüllt und sein Leben durch uns lebt und uns wie Jesus leitet und begabt und stärkt. Und wenn ihr mit jemandem zusammen beten wollt, dann sind wir nachher gerne auch für euch da und beten gerne mit euch. Gott will sein Leben durch uns leben. Er hat nie von uns erwartet, dass wir aus eigener Kraft ein christliches Leben leben, ein Leben, das Jesus ähnlich ist. Das können wir gar nicht. Aber er kann es in uns und durch uns tun, wenn wir uns ihm hingeben und verfügbar sind und uns füllen lassen von ihm. Letzter Punkt noch dazu. Wir müssen keine Angst haben vor der Person des Heiligen Geistes. Lass uns den Vers 16 nochmal lesen zusammen. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Heiligen Geist wie ein Nilpferd auf ihn herabstürzen und ihn zu Boden werfen. Es hat ihn platt gemacht und als er aufstehen wollte, hat er ihn nicht aufstehen lassen und hat ihn gezwungen, hysterisch zu lachen und zu wiehern. Steht es da? Nee. Manche beschreiben so ihre Erfahrungen mit dem Heiligen Geist unter Anführungszeichen. Nee, so ist der Heilige Geist nicht. Er steht nicht so da. Das Bild, was wir haben, ist das Bild einer Taube. Wie eine Taube kam der Geist auf ihn. Die Taube ist ein Bild wofür? Frieden, Reinheit, Sanftheit. So ist der Heilige Geist. Und ja, der Heilige Geist hat einen Charakter. Der Heilige Geist ist eine Person. Nicht irgendwie eine unpersönliche Energie. Oder manche stellen sich den Heiligen Geist so ähnlich vor wie Benzin, das irgendwie ausrinnt und dann müssen wir es nachfüllen. Oh nein, ist ausgelaufen. Müssen wir wieder ein bisschen nachfüllen. So esoterische Formen, esoterisches Denken über den Heiligen Geist. Nein, er ist eine Person und es geht um die Beziehung mit einer Person. In Johannes 14, Vers 16 hat Jesus gesagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei, den Geist der Wahrheit. Da haben wir auch wieder alle drei Personen beteiligt hier, der Gottheit. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch, sagt Jesus. Ich komme zu euch, einen anderen Beistand. Der Heilige Geist ist derselbe Gott wie Jesus. Und genauso wie Jesus gesagt hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Könnten wir über den Heiligen Geist sagen, wer Jesus gesehen hat, hat den Heiligen Geist gesehen. Der Heilige Geist und Jesus sind eins. Also es ist ein anderer Beistand, so wie er, so wie Jesus, als er leiblich bei den Jüngern war. Und der Heilige Geist ist die Person des dreieinigen Gottes, die ihn heute in unseren Herzen und in dieser Welt repräsentieren. Wer von euch hat Angst vor Jesus? Irgendwer Angst vor Jesus? Nee, oder? Dann müssen wir auch keine Scheu haben vor dem Heiligen Geist. Das ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben. Also lasst uns offen sein für sein Wirken, lasst uns offen sein für Gottes Wirken in unserem Leben. Lasst uns danach ausstrecken und ihm Raum geben und ihm vertrauen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen, während wir durch dein Wort lesen. Und ich bitte dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist uns es persönlich machst und zeigst, was wir persönlich mitnehmen dürfen aus unserem Bibelstudium heute Morgen. Bitte besonders, wenn irgendjemand da ist, der dich noch nicht wirklich persönlich kennt und liebt und dir folgt, dass du es bewusst machst, dass du Überführung schenkst von Sünde und Klarheit, dass Jesus der Weg ist, dass Jesus alles bezahlt hat. Und dass du ein wunderbares Leben in Gemeinschaft mit dir für uns geplant und bereitet hast. Und ich bete für uns alle, Herr, dass du uns neu fühlst mit deinem Geist, Herr, dass wir nicht uns selbst ausdrücken in dieser Welt, sondern dich. Und das macht unser Leben viel schöner. Denn du bist viel besser als ich, Herr. Und ich danke dir, dass die Frucht des Geistes, die er in unser Leben bringt, Liebe, Freude, Friede, Selbstbeherrschung, Güte, all diese guten Dinge sind. Und das wollen wir mehr sehen in unserem Leben. Füll uns mit deiner Kraft, füll uns mit dir. Wollen offen sein dafür, wollen uns dir hingeben und öffnen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr segne euch und der Herr halte euch nahe.